Sie wissen, es kam überall auf der Welt zu ungewöhnlichen Vorkommnissen.
Das wurde von einem unserer Spionagesatelliten aufgenommen.
Wir müssen dieses Objekt lokalisieren und abfangen.
Was ist das?
Wir hatten gehofft, Sie können uns das sagen.
Es ist hier.
Das ist schlecht.
Ja, sehr schlecht.
Wir müssen das Objekt zerstören. Das schafft ihr nicht allein.
Wo immer dieses Ding auftaucht, stirbt 8 Tage später ein Planet.
Euer gesamtes Wissen ist ausgelöscht.
Revenge of the Flicks mit Steven Baileys und Christopher M. Peckham.
Steven!
Hallo, ihr zwei!
Hanno!
Hanno! Genau! Steven, Chris!
Hey! Hanno, Steven, Chris!
Schön, euch zu sehen. Endlich wieder mit Gast hier heute bei Revenge of the Flicks. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
Also, man muss sagen, mit Inventar. Also, weil der Hanno gehört ja dazu.
Du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ja. Du hast mich ja nicht. Ich wollte sagen, heute mit extra Profimaterial dabei. Wir haben ein spezielles Thema. Ein spezielles Thema. Wir brauchten einen Comic-Experten, ja. Und dann hätte ich euch beide vorgestellt, ja, so wie ich es jetzt gemacht hätte.
Und Moment, wer ist jetzt gerade der Host?
Und dann.
Du bist der Host, Hanno.
Ich bin auch nicht vorbereitet. Hallo, liebe Zuschauerinnen. Heute zu unserem Fantastic Four Special mit den Fantastic Three.
Ja, die, und der unsichtbaren Frau, die sieht man ja nicht, die ist unsichtbar.
Weißt absolut,
du? Ja.
Sehr clever.
Stimmt,
clever. Das ist toll, das ist absolut toll. Nee, aber ich muss sagen, ich habe ja mit dem Hanno, also immer wenn es um Comics ging, habe ich mit dem Hanno in der Filmelei, Gott hab sie selig, habe ich immer den Hanno eingeladen und wir haben da eine Sendung über Marvel gemacht, wir haben eine Sendung über DC gemacht. Das war immer spannend, weil der Hanno ist ja ein totaler Comic-Fan und ein Comic-Experte, muss man auch sagen. Gell?
Ja, Experte. Also ich bin schon ein Nerd. Aber je größer und komplexer das Universum wird, da habe ich natürlich auch nicht komplett den Überblick. Also da bin ich mehr Fanboy als Nerd.
Das sagst du jetzt so, du wurdest mir als großer Experte hier angepriesen und jetzt habe ich natürlich ganz hohe Erwartungen. Ne?
Also, ja, das war ja auch damals so, als wir gemacht haben, What Happens to DC? Ja. Da habe ich ja so, da wurden wir praktisch von der Realität überholt dann irgendwann. Weil ich gesagt habe, ja, wahrscheinlich machen sie jetzt dies, vielleicht machen sie, und dann kam das dann alles so und dann habe ich das aber erst hinterher erzählt.
Ja, genau, deswegen haben wir ja den Hanno auch eingeladen, weil das ist so ein bisschen, es gibt ja bei, bei der WM oder so, gibt es auch immer so eine Schildkröte oder ein Faultier, was immer so die Ergebnisse vorhersagt. Hallo. Und so ähnlich ist es der Hanno auch bei uns, so dieses, diese Weiß. So ein bisschen diese Weissagungen sozusagen, wie geht es jetzt weiter?
Cassandra,
ja, so ein bisschen mit dem Marvel-Universum. Und deswegen, also das ist die Brücke, Auslöser war natürlich, dass, war das bei der San Diego Comic-Con, war das da?
Ja.
Dass Robert Downey Jr. sich offenbart hat, Dr. Doom zu spielen. Und das, habe ich gedacht, ist ein schöner Aufhänger, gerade weil auch die kommende Fantastic Four-Verfilmung sozusagen vor der Tür steht. First Steps heißt sie von Marvel. Das erste Mal original von Marvel. Und da habe ich gedacht, gucken wir doch mal, was bisher so passiert ist mit den Fantastic Four. Jetzt aber meine erste Frage an euch ist erstmal, wie findet ihr denn, dass Robert Downey Jr. Dr. Doom spielt?
Ich fand es erstmal schockierend, aber ich habe relativ schnell herausgefunden, dass die, dass das ja in einem Paralleluniversum spielt. Ja. Die Fantastic Four First Steps. Und dann habe ich schon wieder gedacht, ach, warum nicht? Warum nicht? Ja. Und vielleicht, also sie haben jetzt natürlich ganz viele Freiheiten, dass dadurch, dass sie es in einem Paralleluniversum spielen lassen und da werden sie sich wahrscheinlich auch noch mehr Freiheiten nehmen, denke ich mal. Und das soll ja auch in einer Art 60er-Jahre-Setting spielen, wahrscheinlich so eine Art Cyberpunk-Setting. Also ich bin neugierig. Und Dr. Doom soll ja tatsächlich ausschließlich in den Post-Credits vorkommen. Der wird sozusagen etabliert für den Avenger Doomsday. Aber sonst gibt es ihn nicht in den Fantastic Four.
Wir haben Avengers Doomsday 2026 und wir haben Avengers Secret Wars 2027 als Ankündigung. Und Robert Downey Jr. wird der Hauptbösewicht, beziehungsweise was ich mich ja gefragt habe, deswegen habe ich ja gedacht, das weiß nur der Hanno. Gibt es irgendeine Verbindung zwischen Iron Man und Dr. Doom? In den Comics?
Okay. Ja, ja.
Ach, gibt es?
Es gibt es gab also Doom hatte seit 1963 erstmal aufgetaucht ist, seine Finger in allen Geschichten drin. Ja, also von Spider-Man, Fantastic Four natürlich, er war ein dauernd Gegner von den Avengers, er war dauernd Gegner dann von X-Men, also alle. Er hat alle, weil sein großes Ziel ist, die Welt und das Universum und das Multiversum endlich unter seiner Herrschaft zu knechten. So. Zwischendrin ist aber auch immer mal wieder ein Held geworden, ja, aus Umständen, ja, weil es keine andere Möglichkeit, das Universum zu retten gab, wurde er dann ein Held. Er war auch teilweise, er war einmal Mitglied der Fantastic Four. Momentan ist er im Comic-Universum The Sorcerer Supreme, ja, das hat er dem Steve von Doctor Strange hat das weggenommen. Und er war eine Zeit lang selber Iron Man. Er hat in seiner eigenen Rüstung die Rolle von Iron Man eingenommen. So. In der regulären Marvel Comic Universe.
Okay. Weil das habe ich mich ja gefragt. Ich habe gedacht, machen die da irgendwann so einen Bogen? Also machen die irgendwas mit Robert Downey Jr.?
Aber da es ein Paralleluniversum ist, weiß ich nicht. Das ist aber auch so spekulativ, was ich hier sage. Ja,
Ich habe das nur so überlegt, weil ich habe diese Besetzung davon mitgekriegt habe, wie er da auf einmal auf der Bühne steht, habe ich gedacht, was soll denn der Scheiß? Also das ist ja irgendwie, das raff ich ja gar nicht. Das ist ja, also wenn er als Iron Man zurückkehren würde, würde ich so denken, na gut, das machen sie jetzt halt, weil sie haben halt auch wahrscheinlich ein Problem. Sie wollen ja auch die alten Fans wieder erreichen, aber in einer komplett neuen Rolle, das fand ich irgendwie so merkwürdig. Sehr merkwürdig.
Ich glaube nicht, dass er der Letzte sein wird, weil das ist ja auch Fanservice. Das hat man ja auch bei Deadpool vs. Wolverine gesehen. Das war ja wie The Flash bei DC. Ja, da werden einfach ganz viele Leute von früher werden auf die Leinwand zurückgeholt, damit im Publikum die Leute anfangen zu kreischen. Selbst mir ist das passiert.
Hast du den gesehen, Deadpool?
Ich hab mir Deadpool angeguckt und als sie dann in dieser Netherworld waren, in diesem Jenseits... habe ich jetzt vergessen, wie es heißt. Es hieß nicht Netherworld. Egal. Nee. Als sie in dieser anderen Dimension waren und dann waren sie in dieser Höhle und ich schwöre euch, das ist mir passiert. Dann guckt Deadpool so zur Tür, man hört so dreuende Musik und dann lief Jennifer Garner rein. Und ich habe wirklich ganz laut im Kino gesagt, Elektra! Ja. Wie so ein Zwölfjähriger. Ja. Und die Leute neben mir so, was, Alter, komm mal, mach mal. Ja. Und dann habe ich mich wirklich zusammengerissen, weil ich wusste, jetzt kommt Blade, aber ich wusste nicht, dass Channing Tatum kommt, also, weil ich vorher gar nichts gelesen habe. Und da habe ich dann aber auch so gemacht. So, aber das ist natürlich reiner Fanservice. Fanservice. Und sie haben ja jetzt auch tatsächlich mit Phase 4 haben sie gesagt, sie wollen wieder zurück zu Qualität statt Quantität, was immer das bedeutet. Aber es hat bei mir auch so ein gewisser, vielleicht bei dir auch, Steven, aber bei dir ein gewisser Superhero-Ennui ist bei mir entstanden, dass ich auch dachte, oh, das ist die neue Serie, ich gucke die jetzt nicht mehr. Das ist mir jetzt zu viel.
Das war zu viel.
Irgendwie. Oder da gehe ich nicht mehr ins Kino, da gehe ich auch nicht mehr ins Kino. Und dann habe, oder ich warte, früher habe ich mir dann auch immer noch die DVD gekauft und jetzt habe ich gedacht, ich warte, bis es im Stream kommt und dann gucke ich mir im Stream Eternals an und denke, ach, hat's dir auch sparen können. Bis auf die After-Credits-Szene, die natürlich geil war, mit Black Knight und Blade. Aber ansonsten habe ich gedacht, was, warum gucke ich mir das überhaupt noch an? Das sind 2 Stunden, gucke ich mir lieber einen schwedischen Arthouse-Film an.
Aber es ist lustig, dass du es genau an derselben Position anscheinend oder ja an derselben Timeline auch gekappt hast oder wolltest oder so, ernst zu nehmen. Nach Endgame war bei mir auch so, oh, pff, ja, okay, dann nochmal ein bisschen Spider-Man, um nochmal die Trauergeschichte noch ein bisschen fortzuführen. Und dann war
das
aber jetzt
auch erstmal Spaß gemacht.
Ja, absolut.
Spider-Man hat ja auch Spaß gemacht und hat mir auch
aber genau, bei Eternals
Multiverse of Strangeness oder wie im Multiverse of Madness, nicht Strangeness, Blödsinn, das hat mir schon auch noch Spaß gemacht, aber ich habe dann auch, wenn ich zum Beispiel die Serie Moon Knight habe ich mir dann zu Ende angeguckt und 2 Wochen später hatte ich keine Ahnung mehr, was in dieser Serie passiert ist. Hatte keine Ahnung. Ich habe es mir offensichtlich angeguckt als Komplettist und nicht mit Leidenschaft. So.
Okay. Ja, ich habe ja auch schon mehrmals erzählt, dass das schlimmste Erlebnis, was ich hatte, war, als der Trailer kam von The Marvels. Und dann wurde in dem Trailer immer eingeblendet, aus welcher Serie das ist oder aus welchem Film das ist. Also welcher Charakter aus welcher Serie. So mit so einer
Schrift. Das eine war ja aus Vision und Wanda und das andere war aus Miss Marvel.
Ja, ja, Miss Marvel, WandaVision und dann Captain Marvel, der Film. Diese 3 Sachen wurden eingeblendet. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird es aber sehr kompliziert für alle Menschen, wenn man jetzt schon einblenden muss, aus welchen Filmen die Charaktere kommen. Oder Serien, ja.
Weil kein Mensch weiß, wer Monica Rambeau ist, ja. Wer ist die denn? Ja. Aber die war doch ein Wanderwischen, da hast du das nicht.
Da kann man es auch lassen, ja. Aber letzten Endes so ein bisschen mit dem, auch mit der, also ich finde die Fantastic Four ja ganz toll. Ich fand die schon immer ganz toll als Superhelden. Und ich habe ja jetzt auch gelesen, eigentlich sind die ja der Ursprung auch von diesem Marvel Universe, gell? Also diese von, dass die Superhelden
sich vom Neuen. Also es gab davor die haben halt das waren halt auch eher, also Marvel, bevor es Marvel hieß, haben eigentlich eher so Horror Comics gemacht. Mhm. Und dann sind sie auf den Erfolg von DC aufgesprungen und dann kam eben Fantastic Four und das war tatsächlich das Comic, wo der damalige Marvel-Chef zu Stan Lee gesagt hat, mach doch hier mal eine Gruppe von, so, weil Justice League of America ist so erfolgreich, wir brauchen auch eine Gruppe und du darfst machen, was du willst. Und Stan Lee war ganz kurz davor, Marvel zu verlassen, weil er so angeödet war. Und dann hat er eben mit Jack Kirby zusammen diese Idee gehabt. Und gesagt, wir machen einfach eine Familie und die sind ganz normal. Und die sprechen ganz normal und die kämpfen untereinander und wir machen keine Origin-Story, das liefern wir nach. Und die haben auch keine Kostüme an, die laufen in normalen, die wohnen in einem großen Gebäude und sind eigentlich Promis, ja, sind Celebrities. Und das war ein Versuchsballon und der ist eingeschlagen wie eine Atombombe. Und hat eigentlich das Marvel-Universum kreiert. Ja. Dass ein Monster, ein monströses Wesen wie The Thing, überhaupt ein Held sein kann, hat dazu geführt, dass es ein paar Jahre später The Hulk gab. Ja. Hat sich keiner vorher getraut, sowas. Also das war schon also die sind eigentlich der Grundstein.
Ja, die sind der Grundstein, aber ich meinte auch so mit diesem, dass dann auf einmal so die Helden sich so gegenseitig, also dass so eine komplette Geschichte erzählt wird, dass die Helden sich auch teilweise gegenseitig begegnen, dass sie alle in einem Universum leben. So, das war eigentlich Fantastic Four der Ursprung, ja?
Ja.
Ja. Das war in den 60er Jahren, ist das entstanden?
61. Im November habe ich mir aufgeschrieben.
Im November, am wievielten, Steven? Ja, wenn schon.
Am 34.
Am 34.
Ich könnte mir jetzt was ausdenken, aber alles genau, klar. Am 34.
Und dann muss
da
man...
Da kam die Comicserie, ja.
Und, ja, danke. Und also ich habe das erste Mal von denen gehört mit der erst, also das ist ja nicht die erste Verfilmung gewesen, aber mit der Bernd Eichinger Verfilmung aus dem Jahr 2005. Mit Chris Evans.
Hast du zum ersten Mal von denen gehört?
Ja, da habe ich, glaube ich, zum ersten
Mal von denen. Soll ich dir mal zeigen,
ja, bitte,
wo ich ihnen zum ersten Mal begegnet bin?
Ja.
Aus dem Bahnhofsbuchhandel. Marvel Superband Superhelden von 1973.
Oh, original ist das, oder? Das ist original.
Das ist original, ein Deutscher. Das war so, die hatten Hit-Comics und Marvel-Comics hießen sie, glaube ich, gar nicht. Die haben so die Lizenz, die haben so die Superhelden-Comics eingekauft, haben die schlecht übersetzt und schlecht koloriert. Und alles, was übrig war, haben sie dann oben und unten abgeschnitten, hinten auch noch den Einband abgeschnitten und dann in so einer Klebebindung haben sie das in diesen Marvel-Band-Superband veröffentlicht und auch völlig erratisch. Ja. Das hier, das ist Nummer 2. Da habe ich den Fantastic Four zum ersten Mal gesehen. Das ist allerdings Fantastic Four Nummer 3, was hier drin ist. Also es ist völlig, und es gibt viele von diesen, die genauso aussehen, es sind aber andere Hefte drin, also es ist völliger Veröffentlichungswahnsinn. Also ich habe die 1973 oder 74 kennengelernt und war sofort, das war Galactus kommt, ja, die große Galactus-Trilogie, die übrigens Doomsday hieß damals, ja, im Original, das war der erste Doomsday, und da, ich habe zu Hause gesessen und habe Galactus gemalt. Ja, und habe mir aus einem Schuhkarton Galactus-Helm gebaut. So. Ich war völlig weggeblasen von den Fantastischen Vier. Das war sensationell.
Ja gut, das war bei mir alles nachher Batman oder Ninja Turtles. Aber tatsächlich, ja, kein Scheiß. Aber tatsächlich habe ich das erste Mal von den Fantastischen Vieren gehört, auch in den 90ern war das natürlich. Und das war dann die Zeichentrickserie. Da habe ich das erste Mal in Berührung bekommen. Okay. Die läuft ja auf auch schon seit
RTL lief die, oder?
Seit 67 läuft die ja auch schon.
Auf Kabel?
Produziert. Frag mich nicht mehr, wo. Wo kam denn damals auch die Batman-Serie mit hier, boom, psch, boom, mit Adam West? Also ich glaube, könnte ein Sender gewesen sein.
Naja, also so ganz.
Tele 5 vielleicht.
Ja, so ganz früher. Ganz früher lief das auf so Tele 5 und so. Es gab aber auch, und ich musste auch ein bisschen daran denken, als ich mir nochmal jetzt diese Filme angeguckt habe, von Eichinger produziert. Es gab zum Beispiel sowas wie Amazing Spider-Man oder Spider-Man and His is Amazing Friends mit Firestar und Iceman, glaube ich. Und das habe ich rauf und runter geguckt irgendwie als Kind. Das lief, glaube ich, auch auf RTL oder so irgendwann mal, immer samstags. Und wenn man sich diese zwei Teile, also Fantastic Four 2005, dann Rise of the Silver Surfer anguckt, die sind eigentlich inhaltlich so ähnlich wie so eine Zeichentrickserie, finde ich. Die sind ja eigentlich sind Kinderfilme.
Ging mir auch so. Besonders beim ersten Teil. Beim zweiten Teil finde ich das gar nicht. Den finde ich ein bisschen reifer, den zweiten Teil. Ja. Aber beim ersten habe ich auch gedacht, das ist ja ein Kinderfilm. Jetzt beim zweiten oder dritten Mal angucken. Ich sage, das ist ein echter Kinderfilm.
Ja,
hat auch Kinderhumor. Ja. Und es ist auch, ich finde es auch sympathisch und charmant, aber als ich den damals gesehen habe, ja, ich habe halt echt gedacht, ich bin zu alt dafür.
Ach so. Ja.
Und natürlich war auch als Fantastic Four Fan habe ich auch gedacht, ja, das erzählt ja aber wirklich ganz falsch gerade. So. Natürlich wollten sie was neu erfinden, natürlich wollten sie nicht das Original machen und natürlich wollten sie gleich Dr. Doom dabei haben. Aber das widerfährt mir dann so als Comic-Fan, dass ich da zugucke und denke, nee, falsch.
Also das heißt,
sechs Sätzen.
Also Dr. Doom kam erst später dazu, oder was?
Ja.
Okay.
Ja,
Na
ja nun. Beim Remake von 2015 ist er auch gleich quasi mit dabei. Das ist ja,
Heißt Remake? After-Credit-Scene.
Nee.
Nee, doch.
Der ist der Hauptantagonist da.
Bei Fantastic Four? Jetzt?
Ja, beim 2015.
Bei 2015, ja.
Eben,
und also der spielt ja sowieso schon wieder
nach. Immer schon gerne früh mit reingebuttert da. Ich meine auch, den mal in einem Spider-Man-Spiel gehabt zu haben, also in einem Game, irgendwie SNES oder Super Nintendo ist ja SNES, aber Nintendo oder so oder Game Boy, irgendwo war der doch dabei. Wisst ihr das zufällig? Der Dr. Doom?
Raus.
Ich hab nie gespielt.
Nee. Schreibt's in die Kommentare.
Ja, alle Gamer da draußen, aber ich weiß gar nicht, ob so viele Gamer uns zugucken. Aber ich meine, letzten Endes
ist er,
ja. Ich weiß nicht. Naja, also
Dr. Doom ist erst in The Fantastic Four Nummer 5 gekommen. Also da kam er.
Okay.
Wenn wir ja 5 Filme warten müssen, das geht ja gar nicht.
Man kann doch aber sagen, jetzt diese Verfilmung aus dem Jahr 2005, das ist eigentlich die erste richtige Verfilmung, oder? Also ich meine, diese andere, über die reden wir noch.
Ja,
herrlich. Aber die die 2005er, ist der erste richtige Kinofilm der Fantastic Four.
Ja.
Könnte man so sagen.
Ich habe sie, glaube ich, im Doppelpack. Ja, genau. Hier, im Doppelpack.
Ah, ja.
Ja, ja, das ist das erste, ja. Und was sie, ich finde, was sie da gut hingebekommen haben, ist das Bantering, ja, also diese Frotzelei, die auch in den Comics bis heute ganz wichtig ist, zwischen Ben und Johnny, ja, und was da auch so einen leichten Tongue-in-Cheek-Humor immer reinbringt, das haben sie schon gut gemacht, aber halt eben auf eine sehr unschuldige Weise, ja, in den Filmen.
Ja, also ich finde, das ist eben auch, was du sagst, also dieser zweite Teil, der ist gar nicht so schlecht, finde ich. Der ist eigentlich auch ein bisschen.
Ich auch.
Ein bisschen
Rise of the Silver Surfer, ne?
Ja, Rise of the Silver Surfer. Mhm. Der ist eigentlich auch ein bisschen größer. Also so, da hat so ein paar andere Settings und so, der bringt das Ganze. Klar, natürlich, also du hast ja schon bei den Filmen immer so ein bisschen so ein. Dass du merkst, es sind so Studios oder es ist so was Gebautes. Also gibt es auch bei dem zweiten Teil diesen Straßenzug in China, wo sehr viel passiert. Und da merkst du, dass das ein gebautes Set ist, finde ich. Ja.
Das fand ich sowieso, also besonders im ersten Teil auffällig, dass der Look, das war ja fast Lindenstraße, ja, vom Look her. Also von der Qualität her. Ich dachte, hättet ihr das nicht an echten Orten drehen können, in New York? Ja, hätte sich doch angeboten. Aber es ist alles, auch die Maske und die Kostüme, es ist alles so ein bisschen, es hat einen leicht billigen Touch.
Ja.
Finde ich.
Ja. Ja, hat
das
es
stimmt.
auch.
Das stimmt.
Ich meine,
da sagte Chris auch, dass dieser, wie heißt er denn jetzt? Das Biest? Nee, das Ding.
Das Ding.
Der Anzug vom 2005er und 2007er so schäbig aussieht, beziehungsweise billig, hast du, glaube ich, mal gesagt. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier bloßstelle.
Naja, so weich auch, gell?
Oder so. Weich, ja.
Ja.
Und dann habe ich mir die Roger Corman-Version angeguckt, dachte mir, das sieht fast genauso aus, wenn nicht doch besser. Das fand ich sehr lustig.
Wobei ja da bei Roger Corman, das waren ja augenscheinlich irgendwelche Prosthetiker, die hinten, die das Gesicht bewegt haben, während das die Maske in den neuen Verfilmungen, die war, glaube ich, also die war sehr mobil, fand ich. Erstaunlich mobil. Die hatte richtig Charakter. Die hatte richtig Ausdruck.
Also,
die konnte der Schauspieler selber beeinflussen.
Also man muss natürlich jetzt erklären für alle, die jetzt denken, so über was reden denn die Herren da eigentlich? Also Bernd Eichinger, großer deutscher Produzent, leider zu früh verstorben, weil der hat ja wirklich ganz tolle Sachen gemacht mit der Konstantin. Der hat 1986 die Rechte gekauft an den Fantastic Four. Und dann, und das war ja, ist ja scheinbar immer das Problem, das ist ja 2015 auch nochmal passiert, sind irgendwann die Rechte ausgelaufen und Eichinger war, also sagt man, war gezwungen, eine billige Verfilmung auf die Beine zu stellen.
Ja, er hat drei Tage vor Ablauf der Rechte, 1992, drei Tage vorher haben die Verfilmung begonnen. Also auf den letzten Drücker, um die Rechte zu behalten. Und dann haben sie extra einen Film produziert für die Tonne.
Ja. Also ich habe gelesen, dass Eichinger eine Woche vor Kinostart den Film zurückgezogen hat. Also hat das alles so bis zum, dass der kommt jetzt raus und dann eine Woche vorher hat er gesagt, so jetzt doch nicht. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, vielleicht hat Marvel aber auch gesagt, bring den nicht, hier, du hast, hier, wir geben dir Geld, bring den nicht raus. Tu das nicht, bitte. Du machst alles tot, ja, das ist nicht gut. Also, wer
das
weiß.
Das scheint mir aber eine Legende zu sein.
Das ist vielleicht eine Legende. Aber er ist, wie gesagt, zu Roger Corman gegangen, ganz berühmter, also ist auch vor kurzem erst gestorben, dieses Jahr ist Roger Corman gestorben. Ganz berühmter Filmproduzent und Regisseur, aber in erster Linie Produzent, der ganz viele trashige Filme gemacht hat und so weiter. Aber sehr viele Regisseure, James Cameron, Joe Dante und so, die haben unter seinem Label das erste Mal arbeiten können.
Scorsese, De Palma.
Ja, und sind eigentlich durch ihn so ein bisschen weitergekommen. Also deswegen ist er legendär. Und Roger Corman hat also diesen Film produziert für scheinbar 1 Million oder 1,5 Millionen Dollar. So, man weiß es nicht so genau. Und dann kam der raus. Man kann ihn mittlerweile auf YouTube sich angucken. Das verlinken wir auch. Wir haben den auch alle gesehen, oder? Habt ihr den gesehen?
Ja,
also, ich habe zwei Abende dafür gebraucht, weil ich musste nach 45 Minuten musste ich Pause machen und 5 Bier trinken.
Ja, das ist wirklich also ein schlimmer Film, ja, muss man sagen.
Was für eine Gurke. Ja.
Ich hatte die auch Probleme zu folgen. War das so hin und her?
Ja, ja, klar. Ja, so. Ja, weil die natürlich ganz viel aus den. Aber sie waren dann doch den Fantastic Four, dem alten Comic aus den 60ern. Da waren sie, sind sie relativ treu geblieben. Ja.
Sie haben sogar kein Drehbuch geschrieben, sondern einfach nur die Comics vorgelegt.
Genau, einfach, genau. Die Panels verfilmt.
It's genau, da Clobbering Time. Storyboard habt ihr da auch gleich mit drin. Also genau, einfach so 1:1. Ja, ja, sehr gut. Genau, it's Clobbering Time.
Also das sagt er übrigens, genau, dieses Clobbering Time, das sagt er, glaube ich, 5-mal in diesem Film, also dauernd.
Das ist ja auch sein Claim.
Ja, ja, sein Claim und so von das Ding. Aber der Film ist, wie kann man den beschreiben, der ist, also wenn man ihn noch nicht gesehen hat, halt sieht halt aus wie so eine billige Videopremiere aus den 90ern in den meisten Szenen. Und dann haben ja, die halt und
wenn man
lustige
sich vorstellt,
Kostüme.
Dass da 2001 von Kubrick schon draußen war, und die Star Wars Filme schon draußen waren. Und dann siehst du einen Film von 93 und denkst, ihr habt ja alles verpasst. Ihr habt die gesamte Entwicklung der letzten 30 Jahre verpasst. 20 Jahre. Ja. Es gibt gute Spezialeffekte. Ja. Und dann denkst du, das ist ja wie bei den Thunderbirds, wenn da irgendwas durch die Luft fliegt, denkst du, ja, ich sehe noch den Faden. Weißt du? Okay. Und dann fliegt es aber auch so.
Ja gut,
also eine Grütze.
Ich frage mich halt auch, haben die denen denn gesagt, dass der Film sowieso nie rauskommt? Also ich meine, weil das wäre ja vielleicht ein Grund.
Das kannst du aber doch nicht machen, weil wir spielen dann die Schauspieler. Wie machen? Ja, aber dann kriegst du die Leute ja nicht zur Arbeit. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, das war hinter den Kulissen eine echte Tragödie. Weil du denkst ja auch, du bist in einem fantastischen Franchise. Ja, Superheldenfilme gab es ja noch gar nicht. Du denkst, hier passiert was richtig Tolles. Und wenn es nur ein legendärer Film für die Bahnhofskinos wird, und dann kriegst du gesagt, ja, kommt nicht raus.
Na gut, aber jetzt ist
es gerade... Wir haben dich schlecht bezahlt. Du hast 2 Monate deines Lebens geopfert, aber es kommt nicht raus.
Ja, aber hier... Batgirl war doch so ein Beispiel vor kurzem erst, mit Michael Keaton
aber,
noch.
Aber da, die haben ja gar nicht...
Die haben den fertig gedreht.
Die haben den nicht fertig gedreht.
Doch, ich glaube schon. Die haben den fertig, die haben den fertig gedreht und haben den zurückgezogen dann. Die haben
das
den
war aus dem Keaton-Verse, aus dem Keaton-Universum, ja. Krass.
Ja, also der hatte da einen Auftritt, ich weiß nicht, wie groß der Auftritt war, er hat auch darüber gesprochen, dass er da einen Auftritt hatte und die haben sich ja da, ich habe das ja erst so überhaupt nicht verstanden, was sie da eigentlich gemacht haben, aber die haben das wie abgeschrieben, den Film, also von der Steuer irgendwie so, die haben im Grunde dadurch, dass sie den als irgendwas beanschlagt haben, haben die eigentlich wie mehr... vom Finanzamt mehr zurückbekommen, als wenn sie ihn rausgebracht hätten. So ein bisschen so.
Oh, okay.
Also ganz schlimm eigentlich. Die haben gedacht, das wird ein Superflop. Okay. Ja.
Die haben das als Kosten, haben die das versteuert.
Ja, sowas. Ja.
Und Kosten ohne Einkünfte.
Ja, sowas, genau.
Also wir hatten 35 Millionen Kosten und Einkünfte null. Das können sie dann von unserem Gesamtjahresbrutto abziehen und dann zahlen wir keine Steuer mehr.
Genau. Und ich bin mal gespannt, ob dieser Film eines Tages mal rauskommt, auch auf YouTube in 20 Jahren oder so.
Ja, vielleicht ein Doppelpack mit dem 1993er Fantastic Four.
Ja,
so als Double Feature.
Eigentlich, also ist irgendwas zwischen 92 und 94. Ich glaube, bei Wikipedia steht 94. Ich glaube, 92 haben die angefangen, da ging das mit den rechten Flöten. Ich glaube, so war das.
Und 94 haben sie angefangen.
Oder 93.
93 ging das los mit der Verfilmung.
Ja, aber das ja, aber ist, ja.
Also stilistisch
nein,
würde ich auch
Dezember
sagen.
Dezember 92, du hast recht, Chris, Dezember 92.
Ja, ich weiß, ich habe recht, aber ich wollte das nicht jetzt nochmal betonen.
Bitte verbessere mich.
Nicht so bescheiden, ne? Nee, sind wir gar nicht gewohnt von dir.
Ja, wenn man weiß, dass man recht hat, muss man es ja nicht nochmal betonen. Ne?
Ach doch,
nee.
Du schon.
Ja, also ich tue mir mit dem Film wirklich sehr, sehr schwer. Also ich habe mir den schon angeguckt, aber ich kann dem auch manchmal nicht folgen oder will ihm nicht folgen. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist.
Ja. Also er hat ganz tolle Szenen. Also gesamt fällt er eher so in die 70er, 80er Jahre vom Stil her, finde ich auch. So billig, wie er ist halt. Aber er hat schon tolle Sachen. Ich finde zum Beispiel, wie die das hingekriegt haben, den flexiblen Mann und die Schläge darzustellen mit einfach Kamera, anderen Kameraperspektiven und so, fand ich einfach irgendwie großartig.
Ja, aber Stretcho, Mr. Fantastic, der macht ja nicht so Sching, ja, und das macht so ja. Und dann hast du so ein langes Ding da und dann macht's mit Geräusch, mit so Gummigeräuschen, geht's dann wieder so geht's dann wieder zurück. Völlig aber, wie er dann zum Schluss so winkt aus der Autotür und es ist einfach so eine Stange. Ne? Also es ist so trashig. Und ja, es wird ja, auch, Sue Richards wird es auch nicht gerecht, weil sie wird als schützenswertes Dummchen dargestellt. Und das ist natürlich bei den Fantastic Four, im Comic-Universum, hat das schon mit Comic Nummer 4 aufgehört. Ja? Sie wurde immer mehr aufgewertet.
Mhm. Die hatte sowieso sehr wenig Screentime, oder? In dem
Moment. Aber ich will mal gerade sagen, hier mit dem, was hast du gesagt, Mr. Flexibel? Was hast du gesagt?
Mr. Fantastic.
Mr. Flexibel war auch ein schöner Begriff.
Mr. Flexibel.
Könnte auch das Oberhaupt von der Patchwork-Family sein.
Ich hab's mir ja auch geschrieben. Mr. Fantastic. Ja. Invisible Woman.
Ja. Aber ich wollte mal fragen, ich finde ja, dass eigentlich in jedem Film Mr. Fantastic, diese Superheldenkraft, die der hat, die ist ja schon merkwürdig, oder? Also, dass er so einen Gummikörper hat. Und ich meine, in dieser 2005er-Verfilmung und auch 2007er-Verfilmung, da gibt es ja diese Tanzszene am Anfang.
Oh.
Und diese Effekte sind so schlecht auch irgendwie. Also, sie sind
ja. Es ist auch so unsexy.
Ja, es ist so unsexy und furchtbar. Und ich finde aber in jedem Film, mal ganz egal, ob das, wie du jetzt gesagt hast, so ein Auszieharm ist, bei dieser Roger Corman-Verfilmung, aber auch selbst bei der 2015er, also das wird nie cool dargestellt. Ich finde, es sieht immer irgendwie scheiße aus mit diesem, wie die Arme, und es ist eine komische Superheldenkraft, finde ich.
Also. Ja, seine eigentliche Superheldenkraft ist aber natürlich seine hohe Intelligenz. Er ist er ist ja der intelligenteste Mensch des Marvel-Universums mit Tony Stark und Dr. Doom zusammen. Also es gibt da immer so 3, 4, die so heißen, aber. Also wenn die Welt und das Multiversum gerettet werden muss, dann macht das Reed Richards.
Ja, ja, okay. Ja. Aber ich finde, das wird nie so. Ich finde, es ist halt auch schwierig, das gut darzustellen. Also jetzt, umso besser die Computereffekte werden, umso besser wird es wahrscheinlich. Aber in dieser 2005er, 2007er Verfilmung, da war ja das CGI noch gar nicht so weit eigentlich. Ja.
So. Aber das war auch in den Comics so, dass eigentlich Jack Kirby der hat angefangen, dreidimensional zu malen. Das heißt, der hat die Perspektive mit in die. Das war nicht sozusagen alles auf einer Ebene, sondern wenn jemand schlug, so wie ich das jetzt mache, war die Faust im Vordergrund größer als der Kopf im Hintergrund. Das war einer der ersten amerikanischen Comiczeichner, der das so wirklich extrem benutzt hat. Und dadurch wurden die Comics ganz lebendig. Und dadurch hat dann aber auch Reed Richards funktioniert, weil das auf einmal alles ganz cool war. Ja, da war im Vordergrund was Großes, im Hintergrund was Kleines. Und er konnte ja auch Leute umschlingen und sie dadurch festhalten. Und das war in den Comics oder ist bis heute in den Comics echt cool. Ja.
Jack Kirby war ja auch Co-Autor der ganzen Serie, oder? Oder nur dem Anfang, weißt du das?
Der war der Zeichner.
Ja, ja, und Co-Autor.
Die haben das mit ihm zusammen erfunden, mit Stan Lee. Und dann hat Stan Lee Folge 1 haben sie gemeinsam erfunden und die Figuren. Und dann hat Stan Lee das Skript gemacht und Jack Kirby hat gezeichnet.
Ist das eigentlich im Marvel-Universum so ein Running Gag, oder eine Frage, ob Reed Richards alle seine Gliedmaßen so verlängern kann? Also ist das so ein Ding?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das im Comic jemals gelesen habe.
Nee, aber so unter.
Aber das ist ja wie bei Superman, wenn man sagt, also aber sag mal, aber wenn der ejakuliert, dann ist das doch tödlich, oder?
Ja, aber theoretisch
das Thema hatten wir schon mal.
Mr. Fantastic kann ja seinen Penis so lang machen, der kann ja auf 20, 30 Meter ausfahren.
Ja, vor allen Dingen, der kann am Computer arbeiten und gleichzeitig mit seiner Frau schlafen. Ja,
das stimmt.
Oh.
Das nützt dann, weil ich habe schon so gefragt, wenn er jetzt 20 Meter ausfahren kann, wem nützt das? Ja, wem nützt das? Aber bei sowas, das ist eine tolle Idee. Ja.
Also Dr. Manhattan hat das ja bei Watchmen, da hat man es ja endlich mal gesehen, ne? Wenn er sich vervielfältigt und dann mit seiner Frau schläft, aber gleichzeitig noch an seinem Projekt weiterarbeitet. Ja.
Richtig.
Aber die haben den Schritt gewagt.
Und in The Boys war es ja der Mann, der sich vervielfältigen kann, der sich dann 5-mal mit sich selber Oralverkehr gemacht hat.
Oh. Mit sich selber. Aha. Ist ja auch interessant. Aber irgendwie, das wäre nichts für mich. Auf jeden Fall.
Hast du ja noch nie ausprobiert.
Ich weiß selber, ey. Boah.
So. Es gibt natürlich noch eine Inkarnation von den Fantastic Four. Einmal bei eben Multiverse of Madness. Da ist es John Krasinski. Das war ja so ein das war auch Fanservice, muss man sagen. Ja?
Das war Fanservice. Sie wollten ja unbedingt ihn und seine Frau unbedingt als die Richards haben. Ja. Und das war reiner Fanservice.
Aber es wäre auch cool. Emily Blunt als Sue Storm, auch ganz cool.
Aber die will keine Superheldenfilme machen.
Ja, gut. Hm. Okay. Und das andere ist natürlich hier die menschliche Fackel in Deadpool. Es ist halt jetzt Spoiler, aber ist ja scheißegal, ist halt so. Du hast den Film noch nicht gesehen, Steven, gell?
Nö.
Ja.
Du meinst den dritten jetzt, ne? Nö.
Ja, tut mir leid. Also auf jeden Fall.
Ich habe ja Instagram, Steven, ich weiß eh schon alles.
Ja, aber wenn du, genau, ich wusste gar nichts. Also ich wusste nichts, ich habe mich extra verwehrt. Ja. Und wenn man den anguckt mit dem Wissen, dass es halt wirklich ein reiner Fanservice-Film ist, kann man da schon echt Spaß haben.
Ja,
das hat man auch, tatsächlich... Gesagt, ja. Ja, das, und ich glaube, zu Hause ist fast noch geiler, weil man anhalten kann und zurückspulen kann. Und denkt, war das gerade? Was habe ich da im Hintergrund gesehen? Ja. Wie hieß der Laden? Was lag da auf dem Tisch?
Also, ja, das ist so, ja, genau. Und wenn Jennifer Garner kommt, ach ja, Moment, warte mal. Nee, ich mach mal eben Stopp und mache nochmal Elektra rein, um zu gucken, wer das überhaupt war. Was die kann, was die gesagt hat.
Ja, aber das, also man muss aber generell sagen, die Fantastic Four, ich meine, deswegen kommt ja auch diese First Steps-Verfilmung jetzt irgendwie nächstes Jahr mit Pedro Pascal und Vanessa Kirby in den Hauptrollen und die anderen beiden, kann ich gleich googeln, wie sie heißen. Spielt in den 60ern, aber die also ist so, auch so eine Origin-Story, oder? Glaube ich sogar.
Nee, es ist keine
Origin-Story. Es ist keine Origin-Story.
Nein, sie tauchen sofort in die Handlung. Keine Origin-Story.
Ah, okay. Aber das ist, die Fantastic Four sind sehr hoch im Kurs. Also das ist für Marvel, wird wahrscheinlich sehr viel Hoffnung da rein projizieren, oder?
Das würde ich auch denken. Und sie lassen sich ja trotzdem immer noch die Freiheit dadurch, dass es eben in einem Paralleluniversum ist. Ja? Mhm. Also sie dürfen eigentlich alles machen. Sie dürfen eigentlich alles machen und können all die Sachen reinpacken, die sie aus anderen Paralleluniversen im Comic-Universe mochten. Schalabal ist der Silver Surfer. Natürlich gibt es ein Paralleluniversum, wo Schalabal tatsächlich der Silver Surfer ist. Und es gab auch ein Paralleluniversum, wo es zwei Silver Surfer gab. Nämlich Norrin Red und Schalabal, die dann gleichzeitig der Herald von Galactus wurden.
Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird's schwierig.
So viele,
kann ich mir vorstellen.
Ich weiß.
Ja, Schalabal, bei Schalabal bin ich generell raus. Es klingt wie ein schlechter Song von Udo Jürgens.
Von der, oder wie, als wäre sie bei den Flintstones, ne? So. Also es gibt einen weiblichen Silver Surfer und so. Und das Schalabal ist im Comic-Universe eigentlich die erste Liebe von Norrin Red, der zum Silver Surfer wurde, um seinen Planeten zu retten.
Genau, das ist auch der in der 2007er Verfilmung Charakter spielt da, ja. Hm?
Und der hat diesem Film meines Erachtens auch so ein bisschen Tiefe verliehen, auch wenn, klar, man kann ja über die CGIs, kann man so ein bisschen herziehen, aber egal. Das haben sie halt nicht so richtig toll hinbekommen. Der sah aus, meines Erachtens, ein bisschen wie Clint Eastwood und hat nicht sehr viel Mimik gehabt, aber er hat halt diese philosophische Tiefe vom Silver Surfer ein bisschen mit reingebracht.
Ja.
Der das in die Comics auch so reingebracht hat. Den ständigen Selbstzweifel, das ständige Problem, welchen Planeten kann ich meinem Herrn Galactus anbieten, damit er dem das Leben entzieht, damit Galactus selber weiterleben kann und so. Der ist ein total zerrissener Anti-Held, der Silver Surfer. Und das, finde ich, haben die gar nicht schlecht gemacht im Rise of the Silver Surfer.
Ich finde, die Düsternis hat dem Film auch sehr gestanden. Und
absolut.
Eigentlich hätte ich ihn mir gerne noch düsterer gewünscht. Sagen wir mal so wie in Man of Steel von Zack Snyder. Das hat er auch, der war ja auch sehr düster, so gesehen. Und das hätte ich noch geiler gefunden. Und wo du gerade sagtest mit dem schlechten CGI, ja, keine Frage. Aber es gab eine Szene, die es besonders hervorgestochen nicht gut fand und die, wie ich finde, auch ganz passabel aussah. Das ist, da kommt der Silver Surfer von oben ein Hochhaus hinunter mit Glasfenstern und die zerbersten alle, soweit er nach unten kommt. Und das fand ich so genial. Ich so, fand ich echt gut, die Szene. Ja, und dann danach war wieder doof.
Ja, aber da gab es ja auch noch die eine, es gab ja auch die eine Szene, wo er auf dem Board steht. Und weil er eins ist mit dem Board, geht er durchs Board nach unten und steht auf einmal unten. Stimmt. Das fand ich schon toll. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
Ja, ja, die Auflösung nachher, das Ende fand ich irgendwie doof. Das war, weiß ich nicht.
Ja, also es geht, Galactus ist ja normalerweise so, das hattest du ja auch am Anfang, Hanno, weil du dir da den Hut von dem gebastelt hast. Das ist ja eigentlich so ein riesiger Typ eigentlich in den Comics, gell?
Ja, der hat sich natürlich jetzt auch im Laufe der Comics, also das hat sich auch geändert. Am Anfang war der so eine Art, hat so eine King Kong-Größe und dann wurde ja immer mehr Geschichte dazu erfunden oder retroaktive Continuity und dann wurde es ein Eternal und dann wurde es eine kosmische Einheit. Und dann wurde irgendwann mal gesagt, was ich sehr clever fand, dass Galactus immer die Gestalt annimmt, also die Betrachterinnen, die Galactus sehen, sehen das, was ihre Augen wahrnehmen können. Das heißt, für jede Entität oder für jedes Weltraumvolk, die sehen den wahrscheinlich immer anders. Die sehen den so, dass sie das verstehen. Ja? Und Galactus wurde in den Comics immer größer. Früher war er groß wie King Kong und irgendwann war er so groß wie drei Planeten. Ja? Und er ist eine kosmische Kraft, ja, die ganz wichtig ist für das kosmische Gleichgewicht.
Aber er ist
Bla bla bla. Und deshalb haben die sich wahrscheinlich auch dann nicht getraut, den darzustellen. Und gesagt, ja, können wir so etwas Großes darstellen. Ja? Ja. Also sie haben sich da richtig drum gedrückt.
Ja, weil der hat ja so was Lilanes an und so, gell, in den Comics, glaube ich.
Wie immer. Also, weil das haben die ja auch relativ früh etabliert. Lila, also Purple und Grün und Grau, das sind so die Schurkenfarben. Ja, und der hatte so einen Schurz an und es war fast wie so eine Inka-Gottheit und hatte diesen Helm mit diesen zwei Techno-Hörnern und er hat auch keine echten Augen, sondern er hat so weiße Quadrate.
Habt ihr eigentlich, ich bin ja, wie ihr wisst, bin ich ja bei diesen, also man muss dazu sagen, jetzt nochmal, Galactus ist natürlich in der 2007er Verfilmung wie eine riesige Wolke oder Nebel oder so, ja, so ein riesig galaktischer Nebel.
Haben sie es einfach gemacht, ja.
Habt ihr auch, also ich bin ja, ihr kennt mich ja nicht unbedingt als Frauenbeauftragten oder so, aber findet ihr trotz alledem, dass ich finde, gerade in der ersten Verfilmung, in der 2005er Verfilmung, kommt das weibliche Geschlecht sehr klischeehaft rüber. Also nicht nur jetzt zu Storm, vielleicht die gar nicht so, aber so die Sprüche oder alle anderen Frauen, da merkt man so ein bisschen, dass es noch aus so einer anderen Zeit kommt. Oder ist euch das nicht so gegangen?
Ja.
Doch, dezent schon. Vor allen Dingen dachte ich mir, als die Frau von das Ding wegläuft. Wie hieß sie?
Ganz am Anfang, ne?
Ja. Ich habe sie mir irgendwo aufgeschrieben.
Die hat überhaupt keinen Namen, oder? Weil sie in den Comics gibt es die nicht, diese Frau.
Die
Frau von Ben Grimm.
Die ihn dann verlässt, sozusagen. Frau
Grimm. Laurie Holden spielt sie, Debbie McLevan.
Ja.
Diese junge Dame sieht ihren Ehemann, denn als er das Ding geworden ist, und schreit dann auf der Straße und haut sofort ab. Und dann dachte ich mir, was für eine bescheuerte Szene eigentlich. So, weiß nicht, wenn man jemanden liebt, denn selbst wenn der überfahren worden ist, dann schreist du ja nicht und rennst weg. Sondern
aber wenn er überfahren worden ist, ist er ja tot, Steven.
Nee, unbedingt. Also, nein, wenn er zu Brei gefahren worden ist und oben noch funktioniert, obenrum.
Na gut, das müssen wir jetzt
hoffen mal. Hoffen wir mal, dass deine Frau nicht wegrennt oder deine zukünftige oder irgendwann.
Ich habe ja keine, von daher ist ja deswegen, ich kann. Ja.
Der kommt ja nie raus, der
Chris. Aber dann habe ich gesehen, dass es diese Szene quasi in Roger Cormans Version auch gibt. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist die im Comic und wurde 1:1 übernommen oder so.
Ja, aber bei allem Respekt, Steven, aber wenn du morgen aussiehst wie das Ding und du klingelst bei deiner Frau an der Tür, möchte ich mal gerne wissen, wie die dann reagiert.
Tja, aber wenn du vorher anrufst und ganz vorsichtig sagst, du, es ist was passiert, komm mal runter, ich stehe vor der Tür. Oder in der Telefonzelle.
Hat er auch unklug gemacht.
Und dann hörst du schon die Stimme und er kommt aus dem Schatten und sagt, ja, mir geht's nicht gut. Und auf einmal rennt sie panisch über die Straße. Schwierig.
Ja, das ist, da ist halt das Drehbuch genauso billig wie die praktischen Effekte.
Ja, an der Stelle.
Also ich mich ja frage, weil er hat ja eine blinde Freundin dann später. Das ist, glaube ich, ist das nicht Kerry Washington sogar, die dann später bei Django Unchained mitgespielt hat? Ich glaube, das ist die. Ich glaube, das ist seine Freundin.
Alicia Masters.
Ja, wäre die auch mit dem zusammen, wenn die sehen könnte?
Ja.
Ah ja, okay.
Sag's Alicia du. Masters ist mit ihm verheiratet. Ja.
Also die findet einfach seine Seele schön.
Ganz genau.
Und er steht auf Steine.
In den Comics ist sie ja, sie ist ja eine Bildhauerin. Ja, sie hat eigentlich eine Art Superkraft. Sie kann mit ihren Händen Skulpturen machen, die so lebensecht sind, dass sie fast lebendig wirken.
Ui.
Das ist ihre Superkraft. Und wenn sie ihn berührt mit ihren Händen, sieht sie, wie du sagst, in seine gute Seele.
Oh. Und dann verliebt sie sich in ihn. Hat er aber auch echt Glück gehabt, muss man sagen.
Ja. Hat er Glück gehabt,
ja. Hat er Glück gehabt. Ja, nee, aber wie gesagt, das ist mir... So ein bisschen ist mir das aufgefallen, gerade bei der zweiten Verfilmung, also bei dem zweiten Teil nicht so, aber bei dem ersten.
Aber beim zweiten Teil gibt es doch diesen Colonel, den weiblichen Colonel, und Johnny Storm wanzt sich immer an die ran, ja. Und sie sagt immer, pass auf, ja, du bist ein arroganter Flachwichser, ja, du findest dich ganz toll, ich finde dich überhaupt nicht toll, halt dich fern, du kriegst mich nicht. Ja, mit solchen billigen Typen wie dir will ich nichts zu tun haben. Und am Ende, okay, er ist am Ende auch der Held, der die Welt gerettet hat. Okay, aber trotzdem, er kriegt sie.
Ja.
Und das ist natürlich völlig...
So sind sie, die Frauen, was soll man sagen?
Ja. Was sehen wir? Das ist der Silver Surfer.
Ja, hier ist der Silver Surfer. Ich wollte ihn nochmal hochhalten.
Ja, das ist ein gutes Cover.
Ja, ne, ist ganz, ganz hübsch.
Hm.
Guck mal hier, da hinten ist auch das Ding drauf, so hässlich ist er jetzt.
Naja, es ist zu der Zeit ist halt wirklich auch die Frage, wie man das jetzt von der Gestalt von dem Ding, wie man das lösen hätte können. Also man kann
ja,
das.
Es gab ja schon Jurassic Park, ja, also hätte man richtig viel Geld gehabt.
Ja, gut, okay. Okay, hätte man, also ich habe ja jetzt gesehen, es gab ja ein Leak von einem Bild von das Ding aus den jetzt kommenden Verfilmungen.
Bist du sehr sicher, dass das kein Fake war?
Nee, ich glaube, das war echt, das war von einem Set, vom Marvel-Set. Ja, das ist, kann man eigentlich überall sehen. Und da sieht das Ding sieht aus wie aus dem Comic. Aber exakt wie aus dem Comic.
Aber sie machen das Ding ja, wie sie den Hulk gemacht haben, mit Motion Capturing.
Ja, ich glaube, die machen so ein Mittelding, oder?
Machen die Mittelding?
Ja, die machen wahrscheinlich so einen Anzug, den sie mit CGI bearbeiten, würde ich sagen. Könnte ich mir vorstellen, um das bestmögliche Ergebnis zu... Ich glaube, die machen nicht nur so ein CGI-Ding.
Ah, okay.
Glaube ich, weil CGI ist halt CGI.
Also, aber da sind sie schon weit.
Ja. Naja, gut, das werden wir sehen.
Werden wir sehen.
Jetzt gibt es eben die Verfilmung 2015, wo Fox ein ähnliches Problem hatte davor wie Eichinger, nämlich die Lizenz ist wieder ausgelaufen. Immer ein guter Grund, einen Fantastic Four Film zu machen. Die Lizenz.
Es ist eine Tragödie.
Ja, es ist eine Tragödie. Und das ist man dann angegangen und hat sich Josh Trank geholt, der vorher Chronicles gemacht hat, so ein Found-Footage-Superhelden-Film, den ich nie gesehen habe. Hat den einer gesehen?
Ich glaube nicht, nee.
Chronicles. War aber irgendwie in den Charts irgendwie auf Platz 1 und Josh Trank war irgendwie Mitte 20 oder so, war irgendwie der jüngste Debütregisseur, der einen Film auf Platz 1 hatte und da haben die Studios gesagt, so, das ist das neue Wunderkind. Und dann kam halt, also es war ja diese Zeit auch von Batman, Dark Knight irgendwie kam raus und man wollte sowas Ähnliches wohl erschaffen. Also man wollte einen eigenen Christopher Nolan haben, habe ich gelesen. Und hat gedacht, hat dann Hoffnung in dieses junge Talent gesetzt. Fatalerweise, weil letzten Endes ist es ja dadurch ein absolutes Desaster geworden.
Das ist völlig gegen die Wand gefahren.
völlig gegen die Wand gefahren.
Ich hab's geahnt.
Wie findet ihr diese Verfilmung aus dem Jahr 2015?
Bitte, Steven.
Ich finde ihn großartig. Ich finde ihn wirklich großartig. Ich fand, von diesen vier Filmen war das der beste. Hm. Ich habe den echt gerne gesehen. Und ich fand auch das CGI in Ordnung und alles. Also ich finde den echt gut. Den habe ich mir auch jetzt echt gekauft. Die anderen beiden hatte ich schon. Habe ich mal mit einer Sammlung aufgelöst, mit einer Sammlungauflösung gekauft. Aber den habe ich jetzt, weil ich den im Stream gesehen hatte, echt gedacht, warum ist der an mir vorbeigegangen 2015? Und warum ist der so gefloppt? Weil ich fand den echt schön. Der reiht sich doch gut in die anderen Marvel-Produktionen ein. Also, ja.
Ich finde, wäre das... Würde dieser Film heißen, ich weiß nicht, The Revenge of the Lava Monster, keine Ahnung. Ja.
Okay.
Dann wäre das tatsächlich, finde ich, ein sehr effektiver Monster-Science-Fiction. Ja. Aber er will halt Fantastic Four sein. Und das ist für mich das Problem, ja. Der Film an sich, der ist effektiv, ja. Der ist gruselig, der hat einen guten Endgegner, der hat tolle Probleme, der hat tolle Bilder. Aber es hat für mich als Fan gar nichts mehr mit Fantastic Four zu tun. Also wirklich gar nichts mehr außer dem Namen.
Ja, du hast so viel, also das
Label,
nur viel Background.
Ja, aber das Label macht diesen Film für mich doof. Ja? Wäre es ein einfacher Science-Fiction-Film gewesen, wo vier Leute in ein Paralleluniversum gehen oder in eine andere Dimension dadurch, dass jemand was erfunden hat, dann ich dachte, oh, ja, okay, gute Science-Fiction-Action. Mhm. Ja, aber wenn es schon Fantastic Four heißt, dann gehe ich da auch mit der Erwartung, schaue ich mir das auch mit der Erwartung an, dass ich wenigstens partiell was von dieser reichhaltigen Geschichte erzählt bekomme. Und da ist aber alles nicht mehr so, wie es mal war.
Wäre ja vielleicht gekommen, der ist ja nicht fertig, der hört ja da auf, wo es eigentlich losgeht, so meiner Meinung nach.
Ja, aber
die
auch mit
ja den ganzen Anfang. Ja,
den Origin, aber auch völlig falsch.
Okay, ja, wie gesagt, als Comic-Fan kann ich das durchaus nachvollziehen. Oder als Fan der anderen Reihe, so wenn du den ganzen Background hast und das Know-how, dann wirst du natürlich oder wahrscheinlich enttäuscht. Ja, ich habe den ja nicht. Und von daher konnte ich den unbeeinflusst genießen. Aber so
ja, aber das meine ich
vielleicht auch. Ja, so haben sich vielleicht auch die Halloween-Fans geärgert, als Halloween 3 rausgekommen ist damals, der nichts mehr mit der Reihe an sich zu tun hatte, wo es keinen Michael Myers mehr gab und so, sondern eine ganz andere Geschichte. Und da komme ich auf den Punkt, den du angesprochen hattest, hätte man den damals anders genannt, Season of the Witch und nicht Halloween 3, wäre das vielleicht ein super Erfolg geworden oder ein super Horrorfilm, Psycho-Horror. Jetzt ist es halt Halloween 3.
Ja, und mit den Fantastic Four ist es dann halt auch eigentlich ein guter Science-Fiction-Klopper, eigentlich. Eigentlich. Aber unter der falschen Flagge. Ja. Als Fan, für mich als Fan.
Ja. Ja, also ich finde ihn ja auch nicht so schlecht. Jetzt, als ich ihn nochmal geguckt habe, habe ich so gedacht, ich finde ihn also von der Besetzung her zum Beispiel ganz interessant. Also ich finde, die sind eigentlich als Fantastic Four ein ganz gutes Team. Man merkt halt den Film deutlich an, das habe ich ja auch irgendwie, ich habe mir so ein Ding angeguckt von Josh Trank, so ein bisschen, was ist da eigentlich passiert, es hat mich irgendwie interessiert, was ist passiert eigentlich bei dieser Produktion? Und er hat halt wohl, er wollte, es ist die Frage, was ist eigentlich passiert, ja? Und er wollte halt, weil die haben den ja im Grunde gefeuert, beziehungsweise er ist eigentlich gegangen, bevor sie ihn gefeuert haben, aber sie hätten ihn gefeuert. Und er,
das heißt,
er
hat den Film gar nicht zu Ende gemacht?
Nee, er hat den Film nicht zu Ende gemacht und es gibt Nachdrehs, es gibt so Nachdrehszenen, das sieht man auch. Es gibt so Szenen, wo zum Beispiel Kate Mara, die Sue Storm spielt, eine Perücke trägt, weil sie kurze Haare hatte für einen anderen Film.
Oh.
Das sieht man. Es gibt Szenen, da, und wenn man es weiß, dann sieht man es auch. Da hat sie diese blonde Perücke auf. Und es gibt, die haben einfach einiges nachgedreht mit keine Ahnung mit welchem Regisseur. Und Josh Trank ist rangegangen an dieses Projekt wohl, dass er gesagt hat, eigentlich habe ich keinen Bezug dazu und es interessiert mich eigentlich auch nicht. Ja, so, ist schon mal eine gute Basis.
Beste Voraussetzung.
Ja, sehr gut. Eine super Basis. Und dann gab es einen Drehbuchautor, den er irgendwie da mit reingeholt hat. Der war wohl ein großer Fantastic Four Fan und hat dann so eine Geschichte darum, die war so ein bisschen, ging die in diese Richtung. Also es gibt eine andere Dimension. Weil es gibt wohl in dem Comic auch eine Version, wo es eine Dimension ist. nicht der Weltraum. Oder, Hanno? Also wo die... Hanno?
Wo sie da, wo sie als Origin-Story?
Ja, also wo sie irgendwie sich verwandeln, weil sie in eine andere Dimension kommen und nicht, weil sie in den Weltraum kommen.
Da bin ich jetzt überfragt. 60 Jahre Comicgeschichte.
Na toll. Na super, das ist ja jetzt ganz schön in die Hose gegangen hier, dass wir den Hanno. Jetzt habe ich gedacht, ich erfahre mal.
Also sie sind halt immer in der Negativ-Zone, ja, das, die wurde damals erfunden. Sie sind tatsächlich so Dimensionenhopper oder sie gehen in das Negaversum oder in das Makroversum, keine Ahnung. Das ist, die haben auch comic-technisch haben die das, haben die einfach auch die Latte höher gelegt, ja. Mit verschiedenen Welten. Aber als Origin-Story ist mir das nicht bekannt.
Also der hat auf jeden Fall so ein Drehbuch geschrieben, dann gab es irgendwie so ein Monster, das dann auch in die richtige Welt gekommen und dann war ein relativ teurer Film. Und da hat das Studio hat gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Und Josh Trank hat gesagt, damit kann ich nichts anfangen. Und dann hat der gesagt, weil der hatte irgendwie so eine Idee, dass er gesagt hat, ich will mehr so diese Body-Horror-Elemente und ich möchte gerne einen Film machen, der mehr was mit der Realität zu tun hat. Und im Grunde hat das Studio am Anfang wohl auch eher zugestimmt, weil die gedacht haben, na, Dark Knight war ja auch eine tolle Batman-Verfilmung. Ja, vielleicht kriegen wir auch sowas hin mit den Fantastic Four. Und aber Josh Trank hat das sozusagen nicht richtig kanalisiert. Der hat einfach zu sehr, der wollte keine oder fast keine Superhelden-Elemente in dem Film haben. Ja. Und dann hat irgendwann das Studio das gemerkt wohl und hat gesagt, na, also so geht's jetzt auch nicht. Und dann haben die den gefeuert halt. Und dann haben sie ganz viele Sachen irgendwie noch dazu gebastelt. Und es gibt wohl auch, und Josh Trank sagt, ja, es gibt einen Cut, das wäre sozusagen der released
Fantastic. Zack Snyder oder was?
Ja, released Fantastic Four, released Trank Cut. Aber er hat die meisten Szenen dafür noch gar nicht gedreht gehabt. Also, so von daher gibt es den nicht. Ja,
ja
so.
Warten wir mal. Play on Pictures wird das bestimmt irgendwann rausbringen als Super Media Book Edition, weiß was ich, für ja, 200
mit so,
Euro.
Mit so Storyboards noch,
ja, die genau. man dann
sieht. Genau, aber mit animierten Storyboards.
Ja, ja, ja.
Ja, aber mit KI
nachgemacht, auch okay.
Oder mit KI, stimmt, das geht alles. Aber ich denke, also wenn ich drüber nachdenke, wenn eine Comicserie im Marvel-Universum nicht dark ist, dann ist das Fantastic Four.
Ja, ja. Ja, ja.
Also okay. Das natürlich gibt es da auch ganz viele Tragödien und die gehen in die Hölle und sie müssen mit Mephisto kämpfen und mit Annihilus und mit Dämonen, bla 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 bla. Doom ist natürlich auch mega dark, aber eigentlich ist Fantastic Four die Reihe, wo die Hoffnung siegt, genauso wie Spider-Man. Aber selbst Spider-Man könntest du dark machen, ja. Im Comic-Universum war er schon, da war er schon, ja, den ganzen Tod, den er erlebt. Aber Fantastic Four ist eigentlich immer.
Ich glaube, es war einfach der absolut falsche Regisseur, die falsche Wahl.
Und falsche Idee.
Und die falsche Idee. Und Josh Trank ist eben auch nicht Christopher Nolan, das muss man sagen. Ich glaube, er selber, also er kommt jetzt auch nicht so sympathisch rüber bei dem, was ich jetzt von ihm gesehen habe. Ich glaube, er selber denkt, er ist Chris oder dachte vielleicht, er wäre Christopher Nolan. Und was das Ding natürlich auch ist, was ich auch überlegt habe in dem Moment ist, als Christopher Nolan die Batman-Filme angefangen hat zu machen, da war Batman Begins noch nicht so sehr ein Christopher Nolan-Film wie dann Dark Knight. Also das war immer noch so ein eigentlich eher ein Batman-Film. Und dann ist der eher so ein bisschen mutiert mit der Zeit. Also der hat dann eher sein eigenes Ding noch mehr daraus gemacht. Aber am Anfang hat er sich auch ein bisschen untergeordnet. Und das hat Josh Trank halt überhaupt nicht gemacht. Ja. So. Und dann hatten die den Salat und im Endeffekt den Film, den du jetzt gut findest, Steven, den ich auch nicht so schlecht finde, das ist eigentlich ein Konglomerat aus Josh Tranks Szenen und dem Rest, was das Studio noch dazu gebastelt hat. Ja. Um es eigentlich fast allen ein bisschen oder den, beziehungsweise den Fans dann wieder recht zu machen und zu sagen, ja, es ist schon noch Fantastic Four. Ja. Weil irgendwie Doom hieß auch, glaube ich, gar nicht Victor von Doom. Das haben sie dann später noch, dann haben sie irgendwie, da liest einer irgendwo in so einem Besprechungszimmer, liest der irgendwie so eine Akte und dann steht dann Victor von Doom und das haben sie dann extra
nochmal. Das ist relativ am Anfang, als er noch auf der Universität ist, ne?
Das haben sie reingemacht, damit wieder klar wird, ah, das ist Victor von Doom, weil Josh Trank hat das rausgeschrieben, der heißt gar nicht so, ja, und so. Also irgend so ein Scheiß, ja, die ganze Zeit. Deswegen ist, finde ich, dieses Projekt ist, wenn man sagt, es ist ein Studioprojekt am Ende, also es ist so eins, was das Studio zusammengeklebt hat, haben sie es dafür ganz gut hingekriegt. Ja,
unbenommen. Ja, als Film, ja, okay, ja, prima.
Besser als bei Game of Death auf jeden Fall. Bruce Lee. Super Vergleich.
Hä?
Ach so.
Ist das ja, so jetzt denkt mal nach. Jetzt denkt mal.
Ist das so ein Puzzle-Film, den die aus allen anderen zusammengeschnipselt haben?
Ja, ich glaube. Oder? Wir haben ja diese Sendung gemacht mit Game of Death. Ja,
ach so, ich dachte, du kennst Game of Death von Bruce Lee. Mit Bruce Lee. Ach so,
mit Bruce Lee. Nein,
das ist, glaube ich, die größte Fahrgstückelung, die es gibt oder so, weiß ich nicht.
Aber es war so ein Puzzlespiel, oder?
Das ist ein sehr schönes Beispiel, was man denn nennen kann. Ja. Ja, Bruce Lee war ja schon verstorben und es gab nur 20 Filmminuten mit ihm oder ein paar mehr. Und das wurde dann alles zusammengeschnitten mit einer semi-guten Story, mit Duplikaten von ihm. Und ja, das Ergebnis ist halt der Film, der furchtbar ist, ja.
Stell dir mal vor,
aber durchaus seine Fans hat.
Steven, stell dir vor, wir würden so eine Sendung mit Hanno machen, der würde in den ersten 20 Minuten versterben, jetzt bei dem Fantastic Four Special. Und den Rest müssten wir zusammenkleben aus alten Szenen, die ich mit dem Hanno gemacht habe.
Oh, können wir das bitte simulieren? Nicht? Das möchte ich gerne mal sehen, das ist voll schön.
Aber das wäre auch scheiße, ja? Das wäre auch kacke dann.
Ja, natürlich, aber. So, jetzt ist es passiert.
Ja.
Jetzt, Christopher, jetzt musst du jetzt.
Ja, als arbeiten, erstes brauchen wir mal, könnt ihr mir mal das Body-Double vom Hanno reinschicken?
Ja, genau. Nicht irgendwie 112 anrufen.
Vor allem kann mal jemand bei dem zu Hause anrufen.
Ja. Hat jemand seine Privatnummer? Und wenn, ist auch nicht so schlimm. Das wär, macht das.
Ja, aber das wäre so.
Steven, lass uns weitermachen. Ich mach da was. Ich bastel da was.
Ich fände das Body-Double super, wenn da so jemand sitzen würde, der so ein bisschen so ähnlich wie der Hanno aussehen würde.
Ja, der
aber nicht so ähnlich.
Game of Death mit diesem ausgeschnittenen Gesicht und das, was sich immer so ab und zu mal so bewegt. Als hätte er so eine Pappe vor mir gesehen.
Ja.
Naja. Können wir auch so machen. Ich setze mir dann so eine Pappe auf und.
Das können wir
oder
machen,
sieht dann aus wie Henry Cavill, dem sie den Schnurrbart weggemacht haben.
Ja, genau.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Stimmt. Und ich meine, aber jetzt bei diesen Studio-Sachen, es gibt ja so Filme, wo letzten Endes der Regisseur entlassen wird und dann das Studio nachdreht und dann irgendwas rausbringt. Und meistens sind diese Filme immer Flops. Das ist meistens so. Die sind meistens.
Ja, wie soll das auch gehen?
Ja.
Da passt ja dann nichts mehr zusammen ab einem bestimmten Zeitpunkt.
Ja, ja.
Soll das gehen?
Was ist denn, also so, beziehungsweise jetzt von diesen Verfilmungen, die wir jetzt kurz angesprochen haben, da, also bei der letzten, sagst du ja, bei der Josh Trank-Verfilmung ist alles falsch.
Ja.
Bei der Bernd Eichinger-Produktion geht es ja ein bisschen, hast du gesagt. Ist denn jetzt
ja, die haben sich bemüht.
Die haben sich bemüht.
Also du meinst den Film aus den 90ern, ne?
Ja.
Die haben sich bemüht.
Das sind die 2000er.
Achso, aber die von, ja, okay, die sind beide, aber der von 93 ist auch von Bernd Eichinger produziert.
Ja, Entschuldigung. Ja, gut, so, bei dem 93er von Bernd, das ist nochmal, ja klar haben die sich bemüht, aber für was haben die eigentlich diese Millionen ausgegeben, frage ich mich bei diesem Film.
Aber eine Million für einen Film, das ist, weißt du, das ist, das war auch schon in den 90er Jahren, war das der Etat von einem kleinen Fernsehspiel, ja.
Was hat diese Hexe da zu suchen auf der Straße?
Ja, also.
Ja, das, diese Magierin, also, was war das?
Hä? War da eine Magierin?
Genau. Ja. Ich meine schon.
Also ich finde, der Film sieht...
Okay, ich verstehe schon. Ja, ja.
Boah, ich habe mich da so durchgequält. Ja.
Also ich finde, der Film sieht nicht aus wie, als hätte er eine Million gekostet. Ich finde, also sieht aus wie, weiß ich nicht.
7,50 €. Ja. Und es war natürlich auch eine Million D-Mark, ne? Muss man auch dazu sagen.
Ah, okay. Ja, gut,
Dollar, nicht Dollar. Euro. Damals.
Ja, nicht Euro, damals nicht. Denkst du denn jetzt mit dieser kommenden Verfilmung, dass man das in den 60er Jahren irgendwie so ein Setting hat und so, ist das der richtige Ansatz? Also macht man es so richtig? Würde man es so richtig machen? Oder was wäre denn die perfekte Fantastic Four-Verfilmung deiner Meinung nach?
Das finde ich so schwierig, weil die Fantastic Four, glaube ich, also die vielen Comic-Fans, es gibt ja immer so eine Ära, ja. Die Ära von oder so. Und dann, Marvel hat ja selber die Fantastic Four 2015 sterben lassen. Die gab es ja drei Jahre gab es die nicht in der Comic-Welt. Nachdem das Multiversum zerstört wurde. Und
also sind tatsächlich gestorben, oder was?
Nein, sie sind nicht, aber das Multiversum ist in sich zusammengefallen. Am Ende gab es nur noch zwei Erden, die in einem ultimativen planetaren Konflikt aufeinander zugerauscht sind. Es blieb nur noch eine Erde übrig und sie haben ein paar Helden aus dem Ultimate Universe rübergerettet in das Prime Earth, was früher Erde 616 hieß. So. Und dann, weil sie wollten, glaube ich, sauber machen, schätze ich. Und ich glaube auch aus diesem Grund, dass sie das mit den Rechten von 21st Century Fox, da waren sie ja immer noch in der Übernahmephase. Das hat ja auch so lange gedauert, die Verhandlungen. Und wahrscheinlich haben sie gesagt, wir legen das jetzt mal komplett auf Eis, bis wir irgendwas geklärt haben und dann starten wir wieder. So kam mir das damals vor. Und es war natürlich ein ganz großer Schmerz für alle Comic-Fans, dass es die Fantastic Four nicht mehr gab. Ja, dieses neben Spider-Man das Herz des Marvel-Universums. Es gab noch Johnny Storm, der ist dann Botschafter bei den Inhumans geworden, weil er da mit einem Mädchen was hatte. Und dann gab es noch Ben Grimm, der war bei den Guardians of the Galaxy dabei. Aber die gesamte große Richards-Family mit den Kindern und den dazu Adoptierten, die gab es nicht mehr. 3 Jahre.
Die kriegen auch noch Kinder alle, oder was?
Die haben schon Ewigkeiten Kinder.
Ja, die haben schon Ewigkeiten
Franklin und Valerie. Haben sie das ganz
haben die auch Kräfte?
Ja.
Was können die denn?
Franklin ist sogar ein Weltenmacher. Der ist Franklin ist so mächtig, dass er das Multiversum wieder erstehen lässt, nachdem es zusammengestürzt ist. Und in einer Zeitlinie ist er sogar ganz am Ende, in einer Parallelgeschichte, ist er ganz am Ende der Zeit, der übrig bleibt. Und er ist sogar einmal, macht er aus, ach, das führt jetzt zu weit, ist ja egal. So. Er ist eigentlich eine Art Gott. Ja, und seine Kräfte schwinden dann aber auch wieder und die Valeria kann sich unsichtbar machen, ist hyperintelligent, hat große Kräfte, ist so ein normaler Superheld. Die Kinder gibt es aber auch schon seit Ewigkeiten.
Die sind immer Kinder, die werden nie groß oder was?
Nee, die werden adoleszent, die werden größer, sind dann junge Mann, junge Frau. Okay. Aber das ist doch echt so. Wie lange hat Peter Parker studiert? 40 Jahre? Ich habe keine Ahnung. Zwischendrin war er dann CEO von einer Riesenfirma und dann ist er wieder Fotograf geworden. Und das ist ja bei Comics so. Ja, du bist ja in diesem komischen Universum, du freust dich auf die Wiedererkennungswerte und wenn sich 30 Jahre lang nichts ändert. So, das ist der Deal. So, ja, und also diese verschiedenen Fanphasen, wo jeder eine hat bei den Fantastic Four, ob es die ganz frühen sind oder die späteren oder als sie dann dann waren sie irgendwann The Future Foundation, sie hießen gar nicht mehr Fantastic Four. Und jeder Fan hat so das war meine Lieblingsinkarnation von Fantastic Four. Wie will man dem gerecht werden?
Ja, aber was finde ich ganz schwierig. Du, wenn die den Film für dich machen, Hanno, was?
Ich finde, es müsste ein galaktisches Abenteuer sein, ja, finde ich, und trotzdem noch mit Anbindung an das wahre Leben auf der Erde. Ja, das Baxter Building hat die falschen Mieter, also dass man so eine Mischung macht, ja. Dass sie einerseits hinaus in die Galaxie gehen und trotzdem das Ganze, wie die miteinander umgehen, das ist halt sehr wichtig. Das war von Anfang immer ganz wichtig. Am Anfang hat auch Reed und Sue, bevor die verheiratet waren, die haben sich immer angefrotzelt. Ja, was sich liebt, neckt sich. Und Ben und Johnny sind sowieso immer so. Immer. Ja, aber trotzdem, wenn es hart auf hart kommt, dann halten sie zusammen und retten die Welt und liegen sich am Ende in den Armen oder retten das Multiversum. Und dann sind sie wieder zu Hause und einer guckt fern. Johnny und Ben sitzen dann wieder vorm Fernsehapparat, essen Popcorn, schauen sich einen scheiß Film an und dann geht die Frotzelei wieder los. Das war immer so, dass dieses Bantering oder dass die mal ganz normal miteinander umgehen, wie eine funktionierende, aber halt auch gesunde Familie. Und gleichzeitig gehen sie raus und müssen Galactus bekämpfen oder Annihilus oder Dr. Doom. Das müsste meines Erachtens so eine Mischung sein.
Was ist denn für euch die beste bisherige Fantastic Four-Verfilmung? Erstmal das.
Ich finde Rise of the Silver Surfer ist es für mich.
Und für dich, Steven, ist die neue, gell?
Ja, also wenn man jetzt direkt alle Vergleiche nebeneinander stellt, ja, kann ich
damit. Ja, ich finde auch, also ich finde Rise of the Silver Surfer eigentlich, also ich finde halt, wenn ich mir es von den Schauspielern angucke und so, dann finde ich schon diese neuere Verfilmung vielleicht ein bisschen cooler. Ich meine, ich finde diese Urbesetzung halt jetzt so mit Chris Evans und Ion Crawford oder wie er heißt, Jessica Alba vor allem auch, ja. Das ist ja schon sehr bunt irgendwie, so sehr
Popcorn.
Plakativ, oder so, ja. Also sehr so besetzt.
Vor allen Dingen ist natürlich Reed Richards eigentlich zu jung und smart, eigentlich.
Er müsste eigentlich älter sein.
Mit den angemalten weißen Dingern.
Er ist
ein Science-Nerd. Das haben die natürlich im vierten irgendwie besser getroffen.
Ja. Ist denn dann
Der ist ja auch immer was Autistisches, ja. Deshalb kommt es ja bei denen auch dauernd zu Konflikten, weil der kann auch Gefühle nicht artikulieren. Sondern der sagt, die Wahrscheinlichkeit von, wenn die Neutronen sich so, und so beschreibt er Liebe. Ja.
Ja, ja.
Und Susan immer so, ach, Reed, jetzt. Und Johnny und Ben immer nur so, er macht wieder Science Talk, ja. Und also, da ist es natürlich im vierten eigentlich ganz gut getroffen.
So ein bisschen haben sie das aber auch in diesen anderen Verfilmungen angedeutet, oder? Also in den
Chris Evans. Ist so ein junger Mann mit weiß angemalten Schläfen. Irgendwie ist es merkwürdig.
Also ist denn Pedro Pascal jetzt die Top-Besetzung dafür? Also ihr wisst ja, ich bin kein Pedro Pascal-Fan. Ich halte mich da raus.
Aber ich finde es... Ich mag den auch und ich finde, der ist jetzt kein Schönheitswettbewerber, der Pedro Pascal, sondern der hat was total Normales, Bodenständiges, der hat keinen griechischen Kiefer, der ist nicht Brad Pitt oder so,
keinen griechischen Kiefer?
Ist so ein bisschen, naja, das ist kein wunderschöner Heldendarsteller, sondern der ist ein bisschen mehr basic, ja. Das ist erdiger. Ich finde das eine gute Entscheidung.
Ich kann mir das noch nicht vorstellen, ihn in diese Rolle, dieser Rolle tatsächlich. Mhm. Also wenn man so The Last of Us nimmt, wo er perfekt spielt, meiner Meinung nach, also diesen Charakter. Das ist ja eine Serie, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Eine
Serie, ja.
Und ein Computerspiel auch noch. Aber da fand ich ihn halt perfekt besetzt. Und ich mag ihn ja, wie gesagt, als Schauspieler auch sehr gern. Aber als Mr. Fantastic, schwierig.
Dann kommt es wieder auf die Inszenierung an, ne?
Ja.
Was sie daraus machen oder was die Idee, ob sie eine gute Idee dazu haben. Mhm. Das ist ja immer der Trick.
Wer ist denn eigentlich der Regisseur?
Wovon?
Von den
neuen?
Ja.
Matt? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Rankin? Nee.
Entschuldigung. Matt Shackman.
Matt Shackman,
wer ist denn das?
Ich glaube, er hat eine Serie für Marvel gemacht, glaube ich.
Ah, hier.
Ja, Matt Shackman. Gefährliches Halbwissen.
Als Schauspieler hat er mal mitgespielt 1984 an Engel auf Erden. Obwohl er 1975...
mit Michael Landon.
Tolle Serie. Ja, er ist 1975 geboren, also war er als Kind. Ja, hat er da mitgespielt. Mm. Ja, der hat ganz viel Serien gemacht. Der hat auch eine Episode The Boys, Succession, Heroes Reborn, American Gothic, Dr. House. WandaVision hat er gemacht, 9 Episoden.
Gut, dann war's das. Das fand ich ja ganz gut.
Ja, okay, jetzt haben wir es verstanden. Das ist ja, letzten Endes ist es ja bei Marvel auch so, das ist ja dieses, habe ich ja schon jetzt erlebt, wenn ich mal mit den einen oder anderen Regisseur in der Sendung hatte, in meinem anderen Talk, also noch so viele waren es noch nicht, aber trotzdem habe ich schon zweimal über dieses Thema gesprochen, dass sie gesagt haben, naja, das ist so, wenn du für Marvel arbeiten willst, ist es wie so eine Entscheidung, weil du bist nicht wirklich der Regisseur, sondern bist ein Teil eines Getriebes.
Du bist Showrunner, so.
Ja, du bist im besten Fall. Ja, und deswegen ist es so, musst du dir gut überlegen, sozusagen, ja, weil das ist nicht dein Film in dem Sinne. Und ich glaube, da passt wahrscheinlich jemand, der so Serien macht und dann so ein bisschen auch für Marvel-Serien schon gemacht hat, der passt perfekt da rein wahrscheinlich. Ja,
ja, aber WandaVision hat ja auch vermeintlich in den 60ern gespielt, ja, in dieser TV-Realität. Das hat mir schon sehr viele Folgen lang sehr gut gefallen, was sie da gemacht haben.
Das war im Grunde auch die erste Serie, gell? Von Marvel, glaube ich. die rausgekommen ist, oder? In der Corona-Zeit, in der Pandemie, glaube ich, war das nicht WandaVision? War das nicht die erste Serie?
Ich glaube, du hast recht, aber ich habe da, wie gesagt,
was soll denn dann,
also, Überblick verloren.
Ja, schreib es in die Kommentare. Ich glaube, es war WandaVision.
Und gebt uns ein Ping.
Ja, ein Daumen hoch, genau.
Was denn mit Daredevil und so? Gut, das kam auf Netflix, aber
war ja auch... Nee, aber das war ein altes, anderes Universum. Das, wir reden ja jetzt von dem...
Wir reden jetzt von Disney Plus. Von Disney Plus reden.
Ja, genau. Offensichtlich. Disney Plus, diese... Ja. Wo die wirklich... Wobei Daredevil ist ja, wird jetzt reborn, ne? Wird reborn mit demselben... Ja, der wird ja reaktiviert.
Ja, ja, und weil...
Hatten wir ja schon. Wir hatten ihn ja schon im Kinofilm.
Ja, als mit Ben Affleck.
Also den...
Ach so! Nein. Ich dachte, du meinst die Daredevil-Verfilmung mit Ben Affleck.
Nein, als er den Ball gefangen hat.
Das geht jetzt nicht mehr, weil Ben Affleck ist doch jetzt Batman, ne?
Ist wieder Batman.
Er ist ja nicht mehr Batman, der wurde schon entlassen als Batman.
Ja, ja, durch George Clooney abgelöst wieder.
Nee.
Doch in The Flash, ach Mensch, Leute.
Das ist so eine andere Geschichte. Das ist so eine komplett andere Geschichte. Ich blicke hier auch überhaupt nicht mehr durch.
Nee, ich habe langsam, ich glaube.
Ja, das ist auch, wir müssen uns jetzt auch, wir kommen jetzt mal langsam zum Schluss für die 5 Leute, die jetzt noch dabei sind, die nicht komplett gesagt haben, ich bin hier raus. Der irgendwie,
bitte jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr noch dabei seid.
Ich bin hier komplett raus. Aber so ist das halt, wenn man den Hanno einlädt, dann bekommt man halt die geballte Ladung Fachwissen.
So.
Ja, damit und muss man auch umgehen. Das, weißt du, das ist gerade mal der Schaum auf der Milch. Ja, da gibt es ja Leute, die kennen sich wirklich aus. Ja, das ist, aber kannst du ja gar nicht. Du kannst ja,
aber die sehen nicht so gut aus.
Stimmt. Ja.
Danke. Ja, ist doch so. Vielleicht sollte ich, hier mit meinem Bart sehe ich sowieso aus wie Pedro Pascal, vielleicht sollte ich Mr. Fantastic.
Oh. Absolut, oh. Absolut. Du solltest, absolut. Ja. Sind wir ja auch heute. Wir sind ja die Fantastic Four, haben wir ja gesagt.
Fantastic Three, ja.
Ja, nee, wir mit der unsichtbaren Frau sind wir alle.
Ja, stimmt. Ja.
Du kannst ja aussuchen, Steven, möchtest du die Fackel sein oder das Ding?
Das Ding.
Ja. Okay, das bin ich die klar. Fackel. Ja. Bin ich die Fackel.
Genau, und Christopher ist einfach die Fackel der Vernunft.
Die Fackel der Vernunft. Oh. Genau, absolut, so ist es. Oh. Also ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen auf jeden Fall. Das wollte ich jetzt die ganze Zeit sagen. Und ich würde sagen, wenn man... Also
wir haben es nicht gelöst, würde ich sagen. Wir haben es nicht gelöst.
Was haben wir nicht gelöst?
Podcast hier. Was,
das Geheimnis von Fantastic Four.
Ja, das haben wir nicht gelöst. Also ich finde trotzdem, wer weiß, vielleicht haben wir es auch gelöst und es ist noch nicht so bewusst, ja. Aber es ist zum einen, es ist ein guter Einstieg für die kommende Verfilmung in 2026, dass man sich vielleicht erstmal natürlich unsere Sendung anhört und anschaut und dann alle Verfilmungen, ja, natürlich nochmal guckt. Oder dass wir die Leute inspiriert haben, diese Verfilmung sich nochmal anzugucken oder vielleicht auch zum ersten Mal zu schauen, ja.
Oder vielleicht sogar sich ein Paperback zu kaufen und eine Comic-Sammlung mit 12, mit einem Story-Arc von den Fantastic Four aus den 70ern. Das macht einen riesigen Spaß.
Ja. Absolut, ich wollte gerade fragen, mit welchem fangen wir an? Aber du hast es beantwortet, die 70er.
Okay. Ja, wenn man noch, die sind ja vielleicht auch teuer mittlerweile, oder? Wenn man die aus den 70ern.
Nein, es gibt auch Paperbacks mit Sammlungen. Ja, die gibt's
doch trotzdem, auch unter 20 Euro gibt es die nicht. Aber.
Nee, das gibt's nicht. Nee.
Na gut, okay. Also dann, lieber Hanno, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Und was sich absolut lohnt, ist, also deshalb habe ich das auch hier stehen.
Ja.
Es gibt ein, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Es gibt, bei Marvel gibt es diese Epic Collections und in den Epic Collections, da sammeln sie Story-Arcs, die aber auch teilweise in den Veröffentlichungen ein paar Jahre auseinanderliegen, aber durch die Aneinanderreihung von in so einem Paperback ergibt sich ein großes Gemälde. Ja, ja. Und das ist besonders bei so jemandem wie Silver, bei einer tragischen Figur, ist das natürlich ein, also wenn man sowas mal findet irgendwo auf dem Flohmarkt, das kann man sich ruhig kaufen, das macht ganz große Freude. Mhm. Und man wundert sich, wie philosophisch manchmal diese Comics sind. Man wundert sich wirklich.
Sehr schön.
So, also, in diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Macht es gut, liebe Freunde. Bleibt noch dran, Hanno natürlich. Und ich würde sagen, der Steven darf abschließen, wie er immer abschließt. Mal sehen, ob er weiß, was ich meine.
Ich schlage es vor, Sie schauen sich das mal an. Ihr Hardy Krüger.